Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Mittlerweile sind wir schon bei Folge 52 und heute möchte ich ein wenig darüber reden aus dem Alltag des Bestattungsunternehmers, der ich ja auch bin. Und zwar, es wird mir sehr oft die Frage gestellt, was ist denn eigentlich zu tun, wenn ein lieber Angehöriger gestorben ist? Und das hat jetzt natürlich eher weniger mit der Trauercoach-Seite zu tun, sondern einfach informativ, damit man sich auch mal ein bisschen schlau machen kann, sich möglicherweise darauf vorbereiten kann oder einfach nur sich Wissen anzueignen. Bevor ich aber jetzt in die Folge einsteige, habe ich wieder die Bitte an dich, sei so lieb, abonniere den Kanal, aktiviere das Glöckchen und gib mir einen Daumen hoch. Da tust du mir was Gutes und dir natürlich auch, denn jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen, wirst du automatisch dann auch über YouTube informiert. Tja, was ist zu tun, wenn ein geliebter Mensch, ein Angehöriger stirbt? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie der Tod zustande kam. Also wenn zum Beispiel zu Hause jemand verstirbt, dann ist natürlich nach dem Tod einen Arzt zu rufen. Das ist ganz wichtig. Das ist einer der allerersten Schritte. Und es ist sogar, wenn es irgendwie machbar ist und empfehlenswert, dass man den Hausarzt zu Rate zieht, weil der Hausarzt ja auch meistens auch die Krankenakte kennt, ne? Denn aus unserer Erfahrung heraus ist so, dass oft die 116, die 117 gewählt wird. 116, 117. Und dann kommt im Endeffekt erstmal ein Notarzt. Und der Notarzt stellt zwar auch den Tod fest, es muss aber ein normaler Arzt eben noch kommen, der die eigentliche Arztpapiere dann ausfüllt. Deswegen ist an für sich sinnvoll, wenn man einen Hausarzt, insofern es zeitlich möglich ist, im Vorfeld schon involviert, sodass man ihn, wenn es soweit ist, einfach nur anrufen muss. Der Arzt kommt dann nach Hause und der Arzt untersucht eben den Körper des Verstorbenen. Da geht es hauptsächlich darum, um den Tod wirklich festzustellen, dass jetzt nicht ein Scheintod oder so etwas in der Art auftreten könnte. Ist in der ganzen Zeit, seit ich das mache, noch gar nie passiert. Jetzt nur mal so nebenbei. Ich denke, da gibt es auch viele Gerüchte und das ist manchmal, werde ich da auch gefragt, und ist bei dir schon mal einer aufgewacht? Nein, ist noch nie. Zumal man muss auch dazu sagen, dass in den letzten 30 Jahren die Medizin eine ganz andere ist und viel fortschrittlicher wie vor 100 Jahren, 150 Jahren, wo das vielleicht mal tatsächlich passiert ist. Früher hat man ja dann einen Spiegel an die Nase gehoben, um zu sehen, ob da noch ob der Spiegel beschlägt oder so. Und ein Arzt letztendlich in der Hauptsache und untersucht er den Rücken, weil der Rücken, das ist in der Regel die Position des Körpers, die auf Untergrund ja noch liegt und das Blut an für sich selbst, das ja keinen Blutkreislauf mehr hat, das Blut wird ja nicht mehr durch den Körper gepumpt, und sinkt per Schwerkraft einfach an die Stelle, auf der der Körper eben liegt. Ja, also ist in den meisten Fällen eben der Rücken. Und der Arzt untersucht deshalb auch hauptsächlich den Rücken, weil es die sogenannten Totenflecken da gibt. Also die Körperstelle färbt sich blau, weil das ganze Blut sich dort sammelt, was ein eindeutiger Hinweis ist auf einen biologischen Tod eben, genau. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die der Arzt noch untersucht, um den Tod sicher festzustellen. Und erst wenn ein Arzt den Tod bescheinigt hat, deswegen nennt sich das Dokument auch Todesbescheinigung, wenn der Arzt den Tod bescheinigt hat, erst dann kann ein Bestattungsunternehmen angerufen werden, die dann die verstorbene Person eben von zu Hause abholen. Genau. Wenn jetzt zum Beispiel ein Angehöriger im Krankenhaus verstirbt, da hat es ja Ärzte vor Ort und da kommt automatisch ja dann dort ein Arzt, der auch den Tod bescheinigt. Aber auch in dem Fall ist es so, dass die Angehörigen dann ein Bestattungsunternehmen beauftragen müssen. Warum habe ich jetzt gerade gezögert mit müssen? Ja, es ist tatsächlich eine Pflicht. Ich hatte tatsächlich auch schon Trauerfälle, 2 Stück in 33 Jahren, die auch gefragt haben, ob sie den Sarg selber im Internet bekaufen können und drum und tralala. Und also es gibt schon eigenartige Menschen letztendlich und drum und dran. Klar, könnten diese Personen im Internet einen Sarg bestellen. Das habe ich auch so reagiert. Habe ich gesagt, nur müssen sie halt gucken, wo sie dann eben einen Leichenwagen herbekommen. Ja, weil, naja, wie auch, sei es drum. Ein Bestattungsunternehmer ist ja in der Regel so durchorganisiert, damit er beratend an der Seite steht, dass er mit seinen Erfahrungen die Angehörigen an die Hand nehmen kann und alles, was notwendige Amtsgänge angeht, also sprich Standesamt ist zum Beispiel eins der Ämter. Das Standesamt ist das Amt in dem Ort, wo man gestorben ist, das dann die Zuständigkeit hat, um die Sterbeurkunde auszustellen zum Beispiel. Ja, und dass man Sterbeurkunden ausstellen kann, ist es wichtig, dass Angehörige erstmal erfahren, was benötigt man denn überhaupt, wenn jemand gestorben ist, an Papieren selbst, die man mitbringen muss. Ja? Manchmal kommt es vor, das ist eher selten, dass Angehörige selbst zum Standesamt gehen. Und dann ist trotzdem wichtig, was muss man am Standesamt vorlegen. Der Bestatter nimmt es normalerweise entgegen beim Gespräch und übergibt es dann eben dem Standesamt. Grundlegend gibt es die 3 Varianten, was man sein kann. Also man kann ledig sein, man kann verheiratet sein oder man kann eben geschieden sein. Und je nachdem, welchen Stand man hat, sind dementsprechend Papiere notwendig. Also wenn man zum Beispiel ledig ist, und ich möchte dazu erwähnen, wirklich ledig, weil manchmal haben wir auch Kunden am Tisch sitzen, die ganz überzeugt, ja, ja, der war ledig und okay, dann übernehmen wir das halt so und weisen auch darauf hin, dass wir dann in dem Fall die Geburtsurkunde im Original benötigen. Also nicht wir, sondern das Amt, aber wir nehmen es entgegen. Und dann übergeben wir alle Unterlagen dem Standesamt und das Standesamt ruft dann ein paar Stunden später an und sagt dann, ja, aber wir haben gerade gesehen, der war schon mal geschieden. Also ganz oft sind Familien einfach, wenn eine Scheidung mal stattgefunden hat, das ist oft die Mehrzahl, dass eben durch die Scheidung ist halt irgendwie Rosenkrieg oder es ist halt die, ja, man will als Familie das halt abschließen und sagen, ja, Gott sei Dank sind die 2 jetzt geschieden und man will von dem Mann da nichts mehr wissen oder von der Frau nichts mehr wissen, wie auch immer. Und die Familie sagt dann automatisch so im Sprachgebrauch ledig wieder dazu. Ne? Das ist ganz spannend eigentlich. Also wenn jemand wirklich ledig ist, nie verheiratet war, dann braucht man in jedem Fall für das Standesamt die originale Geburtsurkunde tatsächlich. Was man darüber hinaus eben noch braucht, das braucht man in jedem Fall. Den Personalausweis der verstorbenen Person, am besten von der Krankenkasse das Kärtchen dazu noch. Und wenn es um ältere Personen geht, die schon Rente bezogen haben, braucht man zum Beispiel auch eine Rentennummer, dass wir die Rente abmelden können, zum Beispiel. Genau. Wenn jetzt jemand verheiratet war, dann brauchen wir definitiv die Heiratsurkunde im Original oder ein Familienstammbuch. Manchmal gibt es ja, wenn die Menschen heiraten, kriegen sie dieses ledergebundene kleine DIN A5 Buch. Das ist das Familienstammbuch. Da ist ja die Heiratsurkunde dann auch drin. Das brauchen wir im Original und auch wieder Personalausweis, Krankenkärtchen, Rentennummer, falls die Person schon Rente bezogen hat. Und wenn die Person dann eben, das habe ich vorher vergessen zu sagen, verwitwet, ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn die Person, die gestorben ist, verwitwet war, dann brauchen wir die Heiratsurkunde im Original, sozusagen als Beweis für das Standesamt. Und die Sterbeurkunde des bereits verstorbenen Ehegatten oder Ehegattin. Ja, genau. Das sind diese Dinge, die man braucht. Und auch darüber hinaus, wie gesagt, Personalausweis, Krankenkärtchen. Und falls Rente schon bezogen wurde, auch da eine Rentennummer. Und wenn jemand geschieden war, jetzt wird spannend, da brauchen wir natürlich auch die originale Heiratsurkunde im Original. Und darüber hinaus benötigen wir das originale Scheidungsurteil, und zwar das, was als zweites ausgestellt wird. Also es werden immer zwei ausgestellt, also man ist das Urteil an für sich selbst. Und dann ein paar Tage später kommt dann das rechtskräftige Urteil. Und genau das ist das, was man dann mit abgeben muss. Jetzt, also aus Erfahrung, gerade wenn ich jetzt die Geschichte habe, dass Familien dann abgeschlossen haben mit der geschiedenen Frau, mit dem geschiedenen Mann, dann sind die Unterlagen, also einer mal, der hat das alles verbrannt nach der Scheidung. Kann natürlich vorkommen, ich verstehe das auch, ja. Nur eben beim Amt muss man es tatsächlich dann vorlegen. Also das sind so diese Geschichten, ganz genau. Ja, und jetzt hatten wir ja, wenn zu Hause jemand gestorben ist, wenn im Krankenhaus jemand gestorben ist, im Pflegeheim ist ähnlich wie im Krankenhaus, da kommt dann auch ein Arzt, da kümmert sich das Pflegeheim drum. Wenn jetzt natürlich etwas auf der Straße passiert, so dass die Polizei ins Spiel kommt, dann ruft die Polizei quasi dort einen Arzt, der dann zunächst an den Unfallort kommt und eben später dann auch entweder auf den Friedhof. Bei uns im Bestattungshaus kommt der Arzt dann mit der Polizei nochmal zu uns ins Haus, um dort eben die abschließende Leichenschau, so nennt sich das, furchtbares Wort, vorzunehmen, genau. Und dann ist er auch wieder abhängig, ist der Leichnam dann von der Polizei freigegeben oder ist der Leichnam vom Staatsanwalt beschlagnahmt. Und bei einer Beschlagnahmung dauert es meistens so 3-4 Werktage, bis der Staatsanwalt alle Dokumente, den Polizeibericht angeschaut hat und daraufhin dann eine sogenannte Freigabe erteilt. Die Freigabe geht dann mittlerweile als PDF zum zuständigen Standesamt. Und das zuständige Standesamt bei Fällen, in denen die Polizei integriert ist, da kommt es also immer drauf an, wo die Person also gestorben ist. Ich rede jetzt von dem Wort Gemarkung. Also wenn jemand auf der Straße ums Leben kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es also wichtig zu gucken, welche Gemarkung ist es. Ist es die Gemarkung dieser Stadt oder die Gemarkung dieser Stadt? Und dementsprechend ist es Standesamt der Gemarkung dann zuständig für die Beurkundung der Sterbeurkunde. Genau. Also das ist im Groben. Dann, wie gesagt, wenn ein Arzt dann da war, dann macht man den Termin aus für das Bestattungsunternehmen. Und beim Bestattungsunternehmen sollte es eigentlich so sein, dass man dort nicht nur hingeht, kurz die Daten abgibt, einen Sarg aussucht, fertig. Es wäre ein bisschen ungeschickt, sondern es wäre sinnvoll, einfach ein Bestattungsunternehmen auszuwählen, das auch wirklich sich um die Hinterbliebenen kümmert, auf das Seelische eingeht. Weil Menschen sind ja oft, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden, in einem Ausnahmezustand. Und da gilt es ja ganz besonders auch, diesen Ausnahmezustand, damit man sich aufgehoben fühlt, damit man sich, ich möchte sogar fast sagen, familiär vielleicht fühlt für den Moment. Also nicht nur den Moment, sondern die Zeit vom Erstkontakt mit dem Bestattungsunternehmen bis hin zur Trauerfeier, Beisetzung, dass man dort einfach weiß, dass man dort jederzeit anrufen kann, wenn man Fragen hat, dass man gut betreut wird und so. Das sind die ausschlaggebenden Dinge. Nicht jedes Bestattungsunternehmen hat Abschiedsräume, deswegen ist es nicht so relevant. Abschied kann man auch auf dem Friedhof gestalten. Da gibt es auch genug Bestattungsunternehmen, die das auch toll machen. Wir selbst haben natürlich Abschiedsräume. Und ich habe in irgendeiner alten Folge, habe ich ja auch mal einen Dreh gemacht bei uns im Abschiedsraum. Allerdings war ich dort privat dort. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr in unserem Abschiedsraum nochmal eine Folge abdrehen, um tiefer nochmal auf die Thematik Abschied nehmen, drauf einzugehen. Aber das Bestattungsunternehmen, das man dann ausgewählt hat, hat die Aufgabe eben, alle Amtsdinge zu erklären, bestimmte Dinge eben hilfreich abzumelden, wie Rente oder wie zum Beispiel Krankenkasse, das Einleiten der Witwenrente etc. pp. Und eben auch dann, falls Abschied gewünscht ist von der Familie, damit man diesen Abschied wirklich durchorganisiert, damit man diesen Abschied plant, damit man über den Abschied als Bestattungsunternehmer auch ein bisschen spricht, weil ganz viele Angehörige, das erlebe ich immer wieder, dass Angehörige sehr oft auf die Frage, ob sie Abschied nehmen wollen, erstmal mit Nein reagieren, ne, weil sie eben Angst haben, damit sie Schmerz erleben, damit es wehtut, damit sie weinen und wollen das eigentlich verhindern. Ja? Also, und dann gilt es, die Angehörigen zum Beispiel behutsam aufzuklären. Also nicht zu überzeugen, sondern nicht zu überreden, sondern zu überzeugen von der Wichtigkeit für einen Abschied nehmen. Da gibt es genug Folgen, da könnt ihr auch mal intensiv reinhören. Ich will jetzt bloß am Rande jetzt streifen. Aber zu Überzeugung gehört auch dazu, aufmerksam zu machen, damit es dort nicht beim Abschiednehmen im Ursprung darum geht, den Verstorbenen nochmal anzuschauen, was die meisten der Meinung sind, ja, sondern es geht tatsächlich um ein ausführliches Abschiednehmen, dass man dort betreut wird, dass man gesagt bekommt, was man tun kann, weil woher will man es denn wissen? Wir haben es ja nie gelernt, deswegen. So, also Abschied nehmen ist ein wichtiger Punkt und auch vor allem die Gestaltung der Trauerfeierlichkeit, musikalische Tipps zu geben oder auch über dekorative Ideen sich austauschen, welche Hobbys hat der Verstorbene gern gehabt, können wir da einen Tisch machen, wo sein Hobby oder ja von ihm zu Hause selbst eben ein paar Dekorationsartikel mit dekoriert werden, ja. Also wenn zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel jemand, der vor kurzem verstorben ist, der sehr gerne Motorrad gefahren ist in seinem Leben und hat ein ganz tolles Motorrad zu Hause und hat es ja immer gehegt und gepflegt und immer, es war immer sauber und immer so. Und dann haben wir halt am Ende dafür gesorgt, dass das Motorrad eben auch bei der Trauerfeier dort stand und haben dann mit der befreundeten Clique dafür gesorgt, dass die Herrschaften mit ihren Motorrädern vor der Trauerhalle sich zu einem Spalier aufgestellt hatten mit ihren Motorrädern und dann wurde die Urne dann durch dieses Spalier getragen. Es war auch sehr schön. So, dann hatten wir mal einen älteren Herrn, der gestorben ist und der hatte als Hobby so Setzkästen. Und dann haben wir verschiedene Setzkästen mit dekoriert. Es hat richtig toll ausgesehen am Ende und so. Aber was ich sagen möchte, ist, das ist die Aufgabe dann, dass man als Bestattungsunternehmer die Angehörigen durch ganz viele Details durchführt. Am Ende eben auch zum Beispiel Gestaltung der Traueranzeige, Trauerkarten und. Also das sind diese ganzen Dinge. Wie erkenne ich das als Angehöriger jetzt, wenn ich mir ein Bestattungsunternehmen auswähle? Das ist halt die Frage dann halt, ne? Entweder tatsächlich auf Empfehlungen von Nachbarn, die vielleicht möglicherweise auch schon mal in der Lage waren, oder teilweise auch in der Verwandtschaft. Manchmal haben wir Familien, die sind schon das fünfte Mal bei uns in diesen 33 Jahren. Ja? Die kommen dann auch wieder zu uns zum Beispiel. Wenn ich es aber nicht weiß, an was für ein Bestattungsunternehmen ich mich jetzt wenden soll oder kann, dann ist das Hilfreichste im Internet ein bisschen zu schauen und vielleicht auch nach den Bewertungen ein bisschen Ausschau zu halten. Und ja, das sind so diese Dinge. Was wäre noch wichtig, wenn ein Angehöriger stirbt? Wichtig wäre vielleicht, das ist ja eine Folge, die ist ja jetzt nicht gedacht für jemanden, der das aktuell erlebt. Also natürlich auch. Aber die Folge ist ja auch dafür gedacht, einfach informativ. Auch wenn man vielleicht aktuell gar keinen Trauerfall in der Familie hat. Und deswegen vorbereitend ist es immer gut zu wissen, wenn ihr zum Beispiel ein Paar seid und ihr habt euer Bankkonto gemeinsam, ihr habt ein Gemeinschaftskonto und dieses Konto zum Beispiel getrennt ist mit dem Buchstaben und, also ich sage jetzt mal, Elfriede und Alfred Müller, dann wäre es sinnvoll, dass ihr euer Konto abändert und das Wort und streicht und auf oder abändert. Man nennt es dann ein Oder-Konto. Es hat damit zu tun, dass ich in diesen 33 Jahren sehr, sehr, sehr oft, meistens waren Witwen, die eben weinend bei mir am Tisch gesessen sind, lange nach der Beerdigung, weil ein Und-Konto in der Regel gesperrt wird von der Bank und erst wenn ein Erbschein vorliegt, dann wieder freigegeben wird und das kann halt durchaus mal ein Vierteljahr dauern. Und das ist schon ziemlich anstrengend. Man kann allerdings auch vorbeugen, indem man eine notarielle Generalvollmacht macht, dann ist es, bleibt ein Konto auch frei. Aber es ist empfehlenswert, grundlegend, falls ihr ein Und-Konto habt, seid so lieb, geht raus, geht hin und ändert es auf ein Oder-Konto. Der Tod, Leute, der kann so schnell mal Einhalt gebieten, das kann mal so schnell gehen und leider eben auch ab und zu mal bei jungen Menschen. Dann ist es wichtig, dass man einfach ein Oder-Konto hat, sodass eine Witwe oder ein Witwer, der völlig unerwartet den Ehepartner, Ehepartnerin verliert, dann eben da nicht dasteht und ein Zusatzproblem hat. Das ist halt einfach ein Oder-Konto, bleibt frei, da ist weiters nichts, genau richtig. In manchen Fällen ist es sinnvoll, vielleicht ein Testament zu machen. Und wenn ich schon beim Testament bin, möchte ich mal einen kleinen, höflichen, netten Hinweis geben. Es gibt immer wieder Menschen, die bei mir am Tisch dann aussitzen und dann auch sagen, ja, mein Mann hat ein Testament hinterlassen, da hat er festgelegt, dass er feuerbestattet werden will und er will dann mit der Urne das und jenes, mit der Asche so und so. Das Problem, wenn Bestattungswünsche im Testament festgelegt werden, da ist alles schon zu spät, Leute. Ein Testament wird ja viel, viel später eröffnet. Ja, deswegen, wenn mal über die Thematik gesprochen wird, mal am Samstag, es gibt Familien, die reden ganz offen über solche Themen, lachen sogar ein bisschen bei, humorvoll, und es gibt Familien, die, da wird das gar nicht angesprochen. Da kann man es ja trotzdem im stillen Kämmerchen für sich tun, seine Wünsche mal aufschreiben und irgendjemand mal in die Hand drücken, so einen Briefumschlag oder dem Anwalt einen Anwalt geben, dass der es in seinen Unterlagen irgendwo hat für den Fall der Fälle, damit man das eben dann auspacken kann, wo eben Details drinstehen, die man, wenn man mal am Tisch eines Bestatters sitzt, vielleicht gar nicht aus dem Stegreif jetzt wüsste für die verstorbene Person. Was hätte sie gern gehabt? Wie hätte die Person denn entschieden? Was für Musik oder wie auch immer. Es gibt manchmal richtig viele Details, die eben da kommen. Also vorbereitend ein Oder-Konto, auf jeden Fall auf der Bank, sehr wichtig. Eine notarielle Generalvollmacht lohnt sich natürlich hauptsächlich dann, wenn es um die alten Eltern geht oder ja, doch, da ist es eigentlich sinnvoll. Jetzt bei jungen Menschen, klar, ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt überlege. Oder du, lieber Jonas, du bist 28, ich bin 57. Ach gut, nee, 56, jetzt lüge ich schon. Ich werde 57. Aber umgekehrt, da wäre es eigentlich eher umgekehrt sinnvoll, dass du für mich, na general, nicht umgekehrt, weil du bist jung. Also, ja, also völliger Blödsinn, wenn man für junge Leute das machen würde. Es sei denn, man hat, das hatten wir leider vor kurzem auch, dass der Sohn, der sehr jung an Krebs verstorben ist und dann hat die Mutter dann doch eine notarielle Generalvollmacht machen lassen, was sehr vorteilhaft war, weil eben mit einer notariellen Generalvollmacht das Konto bleibt frei, da kommt man, also hat so gut wie keine Komplikationen nach dem Tod. Das ist immer das Wichtigste, dass man dann doch eben frei ist in der Form und nicht noch irgendwelche Zusatzbelastungen kommt, wo man sich aufregen muss. Das kann man nicht brauchen in der Trauer. Die Trauer ist eh schon mit ihrer Eigenart an Hilflosigkeit und Schock und was ich weiß alles. Und dann obendrauf noch zornig zu sein auf der Bank oder Wut oder Aufregung parallel noch, das muss nicht sein. Also auf jeden Fall. Das sind die Dinge vielleicht in. Und vorbereiten kann man sich tatsächlich auch, indem man mal ganz cool ist und einfach mal ganz neutral bei einem Bestattungsunternehmen anruft. Das hatte ich jetzt tatsächlich auch vor kurzem, saß ein Paar bei mir, die wollten einfach mal über das Thema quatschen. Und tatsächlich, ich mache das ja so, ich mache immer zunächst erstmal ein Schlachtgespräch, so nenne ich das immer, wo alle Fragen beantwortet werden, damit ich eine Richtlinie habe und whatever. Und entweder bleibt es bei dem Gespräch und die Angehörigen haben erstmal, ähnlich wie in diesem Video, Informationen bekommen. Ach, so läuft es. Ah, ist ja spannend. Darf ich mal Serge angucken? Das sage ich, ja klar, kommen Sie halt mal mit. Und dann guckt man halt mal Serge an und so, damit man mal so eine kleine Richtung hat oder mal eine Atmosphäre schnuppern konnte in einem Bestattungsunternehmen. Sympathie abklopfen ist vielleicht auch nicht schlecht, damit man merkt, ah ja, das passt oder das passt nicht. Und Menschen, die nach so einem Erstgespräch dann quasi sagen, okay, wir hätten das gern festgelegt, gut, dann legt man das halt fest und sagt, der und der Wunsch wurde besprochen für die einzige Bestattung. Und ja, ich hatte mal einen Vorvertrag sozusagen, den hatte ich, glaube 15, 18 Jahre lang, bis die Dame gestorben ist. Aber die kam dreimal, um auch die Musik zu ändern, weil je älter man wird, ich kann das ja bestätigen, ändert sich so ein bisschen die Musikrichtung, was man so an Musik hört. Und immer wieder, wenn man jetzt natürlich ans 20-Jährige irgendeine Musik festlegt, und das mal 30 Jahre später nochmal, dann hat man garantiert plötzlich andere Musik, ja. Deswegen, spannendes Phänomen. Also Musik festlegen ist cool, weil eine Trauerfeier letztendlich festzulegen, wie die sein soll, das ist ja die Wünsche, die ich dann habe, die ich für mich festlege, wie ich es haben will, für die Angehörigen sehr hilfreich, weil sie sich dann darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Und darüber hinaus haben Angehörige ja sogar nach einer Trauerfeier dann das Gefühl, wie zufrieden ich bin, dass das genauso organisiert wurde. Ja, und das macht etwas Positives wieder bei den Angehörigen. Klingt blöd, ist aber tatsächlich so. Ich komme manchmal vor wie bei der Sendung mit der Maus. Klingt blöd, ist aber so. Ja, wenn ein Angehöriger gestorben ist, wie gesagt, Bestattungsunternehmen, und dann kommen trotzdem Gänge dazu, zum Beispiel zum Floristen zu gehen, damit man die Floristik für die Trauerfeier bespricht. Ich persönlich bin jetzt als Bestattungsunternehmer kein Fan davon, einen Ordner hinzulegen, hier Programm 1, Programm 2, Programm 3, was wollen Sie davon, was jeder kriegt. Seit 33 Jahren ist es so, dass ich die Angehörigen direkt zum Floristen schicke, ist auch ein bisschen Trauerarbeit auch mit zu tun. Und vor allem Floristen haben das ja gelernt. Ich habe das jetzt nicht gelernt, Florist. Deswegen ist es sinnvoll, damit man als Angehöriger, als Hinterbliebener selbst einen Termin ausmacht beim Floristen. Der kann, der kann im selben Ort sein, der kann aber in dem Ort sein, wo auch die Trauerfeier stattfindet, wie auch immer. Aber direkt beim Floristen, der auch Trauerfloristik macht, ist man sehr gut aufgehoben, weil man in den Laden kommt und dann hat man schon mal erstmal den Geruch von den ganzen Blumen. Ist was ganz anderes, wie das man im Katalog. Genau, richtig. Das ist eins dieser Dinge, die am Rande noch eine Rolle spielen. Am Ende ist die Überlegung noch mit dem Café, zu dem man geht. Da ist, was mir sehr oft auffällt, Angehörige überlegen manchmal bei der Terminierung für eine Trauerfeier, ob sie die Trauerfeier nachmittags machen, also so 13 Uhr oder 14 Uhr. Manche wollen unbedingt um 11 Uhr ihre Trauerfeier, damit sie eben danach mit der Familie noch Mittagessen gehen können. Es wird natürlich problematisch, wenn man mal 80, 90 bis 100 Trauergäste hat. Dann ist Mittagessen ein bisschen komplizierter für den Kaffee, wie dass man dann eben, im Schwabenland ist es Butterbrezel und Hefezopf. Da ist es dann wesentlich einfacher. Aber um auch da mal vielleicht klar zum Ausdruck zu bringen, es ist tatsächlich so, dass, wie kommt eine Terminierung denn zustande für eine Beerdigung oder Trauerfeier mit Urne oder Trauerfeier mit Sarg? Es sind zwei Parteien, die da eine Rolle spielen. Es ist einmal entweder ein Pfarrer oder ein Redner. Und in der Regel der Friedhof. Und das muss man jetzt erstmal, das sind organisatorische Dinge eines Bestattungsunternehmens, man muss ja erstmal den Pfarrer oder den Redner anrufen und zu sagen, gib uns mal 3, 4 Vorschläge. Ja, also in der Kalenderwoche 20, bitte sag mir mal den 13., 14. oder 15. Wann kannst du denn da überhaupt? So, dann haben wir drei verschiedene Vorschläge. Und mit diesen Vorschlägen ruft man dann beim Friedhof an, weil der Friedhof kann sagen, den habe ich frei, den habe ich nicht frei. Und dass wir nicht immer hin und her rufen müssen, ist tatsächlich, deswegen holt man sich ja beim Redner oder beim Pfarrer verschiedene Möglichkeiten, um beim Friedhof dann den endgültigen Termin zu bekommen. Was bedeutet das? Ein Wunschtermin am Tag, meistens funktioniert es. Die Uhrzeit funktioniert meistens deshalb nicht, weil die Koordination zwischen Pfarrer, Redner und Friedhof oft eben nicht zu dem passenden Termin führt oder der Friedhof sagt, boah, da ist schon belegt, wie auch immer. Dann müssen wir auf einen anderen Tag weichen und das ist schon, also ich sage immer irgendwie, wir sind letztendlich wie ein Wedding Planner nur rückwärts. Also wir haben genauso viele organisatorische Tätigkeiten, wir müssen an alles mitdenken, was wir gerne tun und ja auch können, wie viele meiner Kollegen auch natürlich. Ja. Wir sind, es gibt genug Profis bei uns, ja. Naja, also das war das Grobe, dass ich euch jetzt mal darüber berichten kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, jederzeit bitte schreibt mich an. Hier, ihr habt in den Captions die Beschreibung hier in der Folge. Ist egal, ob du jetzt auditiv das hörst bei Apple Podcasts, Spotify oder ob du auf YouTube das anschaust. In der Beschreibung hier findest du auf jeden Fall meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Wenn du in den Social Medias unterwegs bist, kannst du mir eine PN schreiben, eine DM, keine Ahnung, wie der ganze Käse da heißt. Ihr könnt auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, gibt genug Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen dazu habt oder besondere Fragen oder ihr habt auch mal eine Anregung, über was ich eine Folge mal drehen könnte, lasst es mich wissen. Und wenn du jemand bist, der zu denjenigen gehört, die gern bei mir mal hier im Studio neben mir sitzen und mich einfach mal vor der Kamera löchern möchten, melde dich, bewirb dich und wir haben dich gern als Gast hier und dann kannst du einfach spontan mir Fragen stellen. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wenn Fragen sind, meldet euch und mehr gibt's heute in der Folge nicht zu sagen. Außer, gehabt euch wohl, Leben endet, Liebe nie.